die Idee ist ja, dass es besser wird. Ja, es kostet ja auch viel Geld, muss man ja an der Stelle auch sagen. Ne? Das Geld lohnt sich auch, aber es muss dann eben auch gut umgesetzt sein.
Hurra, wir bauen. Der Podcast rund ums Bauen und Renovieren vom Family Home Verlag. Seit Anfang des Jahres gilt die neue Heizungsförderung. Darüber reden wir in der heutigen Folge. Ich bin Monika Läufle, Chefredakteurin beim Family Home Verlag. Und mir gegenüber sitzt Andreas Köhler. Er ist freier Architekt, Energieeffizienzexperte und Berater beim Bauherrenschutzbund. Also Andreas, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und wieder mit uns eine Folge aufnimmst. Vielen Dank dafür.
Hallo Monika, vielen Dank für die Einladung.
Wir hatten ja letztes Jahr auch schon zwei Folgen zum Thema Förderung aufgenommen. Und kurze Zeit später war eine davon schon wieder veraltet, weil es hat sich bei der Heizungsförderung ein bisschen was getan. Heizungsförderung besteht ja aus einzelnen Bausteinen und da gehen wir jetzt einfach mal durch.
Ja, wir probieren es mal.
Genau. Es gibt ja so einen Basisfördersatz von 30%. Was muss man dafür tun, dass man diesen bekommt?
Also letzten Endes geht es immer um den Umstieg von einem fossilen Energieträger auf erneuerbare Energien. Das heißt, ich bekomme diese Basisförderung oder die Grundförderung, wenn meine neue Heizung im Wesentlichen mit erneuerbaren Energien die Wärme bereitstellt.
Bedeutet schon, es muss jetzt nicht 100% erneuerbar sein.
Im Optimalfall sind es 100%, aber diese Hybridheizungen, die Kombination aus zwei Wärmeerzeugern, werden ja auch gefördert.
Lass uns doch mal konkret reingehen, über welche Heizungen wir dann reden. Also Wärmepumpe, ja, auf alle Fälle.
In jedem Fall, genau.
Genau, was gehört da noch mit dazu? Weil die Heizungen gehen eigentlich noch ohne Probleme durch.
Ob sie durchgehen, wissen wir ja erst seit Neuestem. Wir kommen vielleicht im Laufe der Folge noch dazu, weil die Antragstellung ist ja erst seit 2 Tagen letzten Endes möglich. Ja.
So aktuell sind wir, yippie.
Ja, also das, was du jetzt gerade angekündigt hattest, bezieht sich auf die Ankündigung letzten Jahres. Aber bis es jetzt tatsächlich beantragbar wurde für selbstgenutzte Einfamilienhäuser, ist tatsächlich noch die Zeit vergangen bis 27. Februar. Und insofern kann man noch nicht sagen, was jetzt durchgeht oder nicht durchgeht. Aber im Sinne dieser neuen Förderrichtlinie ist also möglich eine Wärmepumpe, eine sogenannte Hybridheizung, wie gerade schon angesprochen, eine Biomasseanlage. Wir reden wahrscheinlich jetzt hier heute hauptsächlich über Pelletheizungen.
Genau. Ja, Solar- aber auch Scheitholzanlagen wären noch okay?
Vom Prinzip ja. Ja. Solarthermische Anlagen und alles, was in irgendeiner Weise noch erneuerbar ist und was da vielleicht auch noch kommt. Also denkbar sind auch noch innovative Geschichten, wo wir jetzt noch nicht so viel auf dem Markt haben, wie Wasserstoffheizung und so weiter. Das muss man schauen, ob da tatsächlich dann irgendwann ein Angebot entsteht.
Und natürlich, wenn man sich an ein Fernwärmenetz anschließen kann, dann zählt das auch.
Das ist genauso, ja. Da muss man vielleicht ja ein bisschen weiter ausholen. Diese Option wird wahrscheinlich nicht für alle Leser und Leserinnen zur Verfügung stehen, weil es stark abhängig ist dann eben von den örtlichen Gegebenheiten. Stichwort kommunale Wärmeplanung, die liegt ja wahrscheinlich auch noch nicht überall vor, spätestens dann 26 bzw. 2028. Aber ja, auch den Anschluss an ein Gebäudenetz ist förderfähig.
Genau, also falls man selbst gerade überlegt zu renovieren, kann man sich erkundigen, ob es da eventuell jetzt schon die Möglichkeit gibt. Und dann wird es auch gefördert werden. Nochmal kurz zur Definition von Hybridheizung. Es ist dann quasi, wir haben eine Gasheizung, die dann kombiniert wird mit zum Beispiel einer Wärmepumpe.
Genau. Also das darf man sich so vorstellen, dass vielleicht das Dreivierteljahr über stellt die Wärmepumpe die benötigte Wärme zur Verfügung. Also zum Beispiel für Warmwasser oder auch in der Übergangszeit. Ich rede von Herbst oder Frühling. Und eben zu den Spitzenzeiten, wirklich im tiefsten Winter, beispielsweise bei uns eben im Januar, wenn wir die kältesten Temperaturen erreichen, dann schaltet sich ein Gasbrennwertgerät dazu, stellt dann da zusätzlich Wärme für diesen begrenzten Zeitraum zur Verfügung.
Wie alt muss mein Haus sein bzw. meine Heizung, dass ich diese Förderung abgreifen kann?
Ganz grob gesagt gilt also, dass das Gebäude mindestens 5 Jahre alt sein muss oder die Heizung dann mindestens 5 Jahre alt sein muss.
Also wir haben als Grundbedingung erstens das Haus und damit die Heizung muss mindestens 5 Jahre alt sein. Es muss irgendwie energieeffizienter bzw. nachhaltiger sein. was man danach hat. Und dann gibt es ja noch die Bedingung, dass man das gesamte Heizungsverteilsystem optimieren muss. Was ist damit gemeint? Wird das nicht eh automatisch gemacht?
Es sollte vielleicht automatisch gemacht werden. Also deine Frage ist eigentlich sehr gut, weil man könnte jetzt natürlich sagen, das gehört ohnehin dazu. Aber offensichtlich ist es so, dass man das tatsächlich nochmal extra definieren muss, damit es dann auch umgesetzt wird. Mit der Optimierung des bestehenden Heizsystems sind unterschiedliche Punkte gemeint. In den bestehenden Heizsystemen ist es meistens so, dass die Heizkörper oder generell die Heizflächen unterschiedlich stark versorgt werden. Manche sind überversorgt, andere sind unterversorgt. Das führt zu einem Ungleichgewicht im Gebäude.
Das heißt, im Wohnzimmer ist das wirklich brütend heiß und aber im ersten Obergeschoss, keine Ahnung, Kinderzimmer wird es ewig nicht kalt.
Genau, vielleicht auch manchmal sogar umgekehrt, okay, ne? Dass ich es im Schlafzimmer vermeintlich heiß habe und im Wohnzimmer kommt nichts mehr an. Ja. Ne? Das ist dann über dem Überbegriff hydraulischer Abgleich zu lösen. Mhm. Da geht es dann darum, alle Heizflächen gleichmäßig mit Wärme zu versorgen. Und das wirkt sich nicht nur auf die Effizienz des Systems aus, sondern durchaus eben auch auf die Behaglichkeit. Ja. Ja. Dazu gehört aber natürlich auch zum Beispiel Heizungsumwälzpumpen ersetzen durch modernere, die weniger Strom brauchen. Es gehört auch dazu die Vergrößerung der Heizflächen möglicherweise. Ganz grob kann man heute sagen, völlig egal, was für einen Wärmeerzeuger wir einsetzen, je größer die Heizflächen, desto besser, desto effizienter. Und wenn man jetzt eben vielleicht Räume hat, die unterversorgt sind, dann braucht man da vielleicht auch größere Heizkörper. Im Hinblick auf eine Wärmepumpe könnte es auch öfters der Fall sein. Regelung ist natürlich auch ein Thema.
Ja. Ne? Also, was meinst du mit Regelung?
Naja, wie genau kann ich denn meine Temperatur einstellen? Ne? Habe ich da nur so ein ganz grobes Thermostat mit einer Einteilung 1, 2, 3, ja, ja, wo ich nie so genau weiß, wo stehe ich eigentlich. Ja. Habe ich vielleicht eine zentrale Raumregelung, das gibt es durchaus auch mal, dass ich also den ganzen Raum über die Raumtemperatur regeln kann. Und ich gucke jetzt gerade hier bei uns im Studio an den Heizkörper.
Wir haben smarte Thermostat, ja, also genau. Wir können es gerade genau einstellen.
Genau, ne, da gibt es ja heute auch tolle Sachen, also über Apps steuerbar. Hört sich vielleicht für manche ein bisschen nach einem Gimmick an, ist aber durchaus sinnvoll, weil immer dann, wenn die Regelung sehr ergonomisch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es als Nutzer auch tatsächlich einstelle oder anpasse. Und je besser die Heizung auf mich angepasst ist, desto effizienter ist sie im Regelfall.
Jetzt sind wir ehrlich, es ist immer so ein bisschen ein Glücksspiel. Ist 3 zu kalt, ist 4 zu heiß und bis man da das Richtige rausgefunden hat, vergehen ein paar Tage. Und
ja. Learning by doing ist da sicherlich ein Stichwort, aber je besser die Regelung, desto besser gelingt es halt.
Also es hört sich logisch an, dass man quasi, wenn man schon eine neue Heizung hat, dass man auch guckt, dass die dann auch wirklich so effizient arbeiten kann, wie sie es verspricht.
Die Idee ist ja, dass es besser wird. Ja, es kostet ja auch viel Geld, muss man ja an der Stelle auch sagen. Ne? Das Geld lohnt sich auch, aber es muss dann eben auch gut umgesetzt sein. Und deswegen muss man dann das gesamte System betrachten. Im Optimalfall schaut man das ganze Gebäude an. Aber wenn wir jetzt über die Heizungsförderung reden, dann bleiben wir zumindest mal beim gesamten Heizsystem.
Wer entscheidet, ob die Heizung optimiert ist und ob genug optimiert worden ist? Also gibt es da irgendwie so Regelungen, die man abchecken kann oder einfach abhakeln kann, oder reicht es, wenn dann irgendwie der Heizungsbauer, die Heizungsbauerin sagt, ja, nee, passt.
Ja, gut. Letzten Endes ist es natürlich immer das Fachunternehmen, das da eine wesentliche Rolle spielt, beziehungsweise der Energieberater oder der Energieeffizienzexperte. Jede Maßnahme muss aber auch nachgeführt werden oder nachweisbar sein. Okay. Also gibt es jetzt im Fall vom hydraulischen Abgleich gibt's so ein Standardformblatt, das sich durchgesetzt hat. Da sind die Kennwerte einzutragen und da darf man schon davon ausgehen, wenn das ordentlich ausgefüllt ist, dass es dann auch passt.
Ne? Gut. Genau, aber ich nehme mal eher an, die Heizungsbauer, Bauerinnen wissen inzwischen dann eh Bescheid, was dann auch für die Förderung erwartet wird. Und
ja, also es ist ja sicherlich so, das ist so ein bisschen geflügeltes Wort in der Zwischenzeit, dass sich ständig was ändert. Mhm. Es ist aber tatsächlich schon schwer, auch den Überblick zu behalten. Okay. Das muss man an der Stelle wirklich so formulieren. Ich habe damit täglich zu tun, auch ich kämpfe damit. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass ein Heizungsbauer, der ja dann tatsächlich auch montiert, ist ein Handwerker, ne? Sitzt nicht die ganze Zeit im Büro, liest nicht permanent irgendwelche Richtlinien durch, dass der dann vielleicht auch manchmal nicht auf dem aktuellen Stand ist. Er sollte es sein, in seinem eigenen Interesse, weil das ja auch seine Zukunftsperspektive ist, aber man kann es nicht voraussetzen.
Also es schadet nicht einfach nachzufragen, so übrigens hast du die Heizung optimiert?
Ich würde hier an der Stelle nochmal früher ansetzen und würde sagen, das sollte schon Bestandteil im Angebot sein, eine Heizungsoptimierung, also dass zumindest mal aufgeführt ist, wie ist die Regelung gedacht. Hydraulischer Abgleich sollte in jedem Fall vorhanden sein, weil es ja auch eine Förderbedingung ist.
Ne? Dann haben wir die Basisförderung doch mit den 30%. Vielleicht nochmal die Frage, muss die alte Heizung eine fossile Heizung sein? Oder kann zum Beispiel auch sein, wenn man zu der ersten Generation der Wärmepumpen gehört hat, dass man auch eine Wärmepumpe gegen eine neue Wärmepumpe austauschen kann?
Also zunächst mal, sie kann fossil sein, aber zum Beispiel alte Elektrospeicherheizungen fallen auch darunter. Also ich rede von den Nachtspeicherheizungen, die wir relativ oft in Süddeutschland noch haben. Ja. Prinzipiell ist das mit der alten Wärmepumpe eine sehr gute Frage. Dazu wird es demnächst eine FAQ geben. Ich kann es nicht ganz exakt beantworten, weil im Rahmen der Vorstellung der neuen Förderung gab es eine Informationsveranstaltung von Seiten BAFA und KfW. Da wurde exakt diese Frage auch gestellt.
Okay.
Und es wurde auf die FAQs verwiesen an der Stelle. Mhm. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ja.
Okay, also ja. Heißt, das ist dann noch offen. Das
ja,
heißt,
wir möchten ja nicht rückwärts gerichtet sein. Na? Also wahrscheinlich, wenn man was Altes, Erneuerbares durch was Neues, Erneuerbares ersetzt, was ja dann trotzdem effizienter ist, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gefördert.
Die neue Wärmepumpe wird mit großer Wahrscheinlichkeit effizienter sein als die alte. Also von dem her, man darf die Leute, die eh schon sich früh bei dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt haben, nicht bestrafen und sagen, nee, ihr wart zu früh dran.
Aber also. Den Punkt in der Anspruch, der ist auf einer anderen Ebene noch interessant, weil es gibt ja tatsächlich die Wärmepumpen schon seit Mitte der 80er Jahre.
Ja.
Also es ist ja gar nicht so neu. Ne? Insofern, wenn jetzt tatsächlich heute jemand eine alte Wärmepumpe austauscht, dann kann man da ja wunderbar auch sehen, dass die durchaus eine gewisse Nutzungsdauer auch haben.
Mhm. Also Basisförderung 30% haben wir abgehakt. Dann gibt es noch den Effizienzbonus von 5%. Was ist damit gemeint?
Der Effizienzbonus bezieht sich im Wesentlichen auf die Wärmepumpen und das dort verwendete Kältemittel.
Mhm.
Wenn dieses Kältemittel klimaverträglich ist, dann gibt es diese 5%. Der Großteil der Geräte, die auf dem Markt sind, da ist es eben nicht so sehr der Fall. Die haben ein hohes klimaschädliches Potenzial, wenn man so will, wenn das frei wird.
Also wenn es ausläuft, wenn irgendwie ein Kabel.
Ja, ich möchte das aber ein bisschen dahingehend relativieren. Das sollte nicht als Argument benutzt werden gegen die Wärmepumpe. Mhm. Ne? Weil wir reden jetzt wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Mhm. Also prinzipiell ist die Wärmepumpe die Lösung und nicht das Problem. Aber wir wollen die Lösung weiter optimieren. Und dazu gehört eben natürliches Kältemittel einzusetzen, zum Beispiel Propan.
Mhm.
Und weil das eben vergleichsweise seltener angeboten wird, manchmal auch vielleicht ein bisschen zu einem Aufpreis führt, gibt es da eine besondere Belohnung in Höhe von 5%.
Also es ist ein bisschen teurer. Funktioniert es aber genauso effektiv oder muss man da auch ein bisschen...
Nee, funktioniert genauso gut. Es gibt sogar Stimmen, die sagen, in bestimmten Konstellationen könnte es sogar besser funktionieren.
Mhm.
Ja. Ich will da den Verweis auf die Automobilindustrie führen. Na, wir hatten diese Kältemitteldiskussion ja auch bei den Klimaanlagen in den Autos. Ja, da wurde ja auch umgestellt. Trotzdem scheint es offensichtlich zu funktionieren. Die Autos brauchen jetzt auch nicht mehr Sprit oder so. Mhm. Ne?
Also heißt, man wird belohnt, wenn man ein bisschen mehr für die Wärmepumpe bezahlen muss, weil es dann noch nachhaltiger ist.
Mhm.
Spielt es auch eine Rolle, welche Quelle die Wärmepumpe nimmt, also ob Wasser, Erdreich oder Abwasser?
Ja, dieser Effizienzbonus wird eben auch gewährt, wenn ich eine vermeintlich aufwendigere Installation habe, zum Beispiel bei Erdreich oder bei Wasser.
Genau, weil da muss ich ja erstmal in die Erde bohren, das ist, kostet nochmal mehr.
Das ist durchaus eine relevante Größe, ja. So ein
Bohrloch. Also um die 10.000 Euro muss man da auch.
Ja, machen. Also 10.000 Euro ist so der Schätzwert für ein Bohrloch. Das läuft nicht ganz linear, aber ich habe jetzt so im Hinterkopf einen Kollege von mir Ende letzten Jahres dreimal gebohrt.
Es für eine Wärmepumpe.
War ein Bestandsgebäude, da langt ein Bohrloch nicht.
Okay,
ja. Also die Entzugsleistung ist zu gering. Und der lag so bei 28.000 Euro für drei Bohrlöcher. Und dann ist noch keine Wärmepumpe dabei.
Mhm.
Auch das ist nicht das Credo gegen die Isole-Wasserwärmepumpe, aber sie ist eben schon deutlich teurer und deswegen gibt es hier diesen Effizienzbonus.
Gut, aber dafür effizienter, deswegen im Idealfall amortisiert sich das dann schon.
Im Idealfall, ich bin jetzt ganz salopp, sage, dass das dann quasi die einzigste Heizung, die das Gebäude jeweils haben wird, ne? Weil die Bohrlöcher sind ausgelegt für 100 Jahre. Man wird irgendwann mal da vielleicht diese Sohle, also dieses Kühlmittel tauschen müssen, vielleicht wird man auch mal eine Pumpe ersetzen müssen, aber letzten Endes ist es eine sehr, sehr lange nutzbare Lösung.
Genau, man muss ja nicht nur unbedingt bohren, wenn man ein großes Gartengrundstück hat, kann man die ja relativ flächig,
genau,
nicht das, so tief unter der Erde
verbauen. Das wäre die oberflächennahe Geothermie, da geht es über die Fläche. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit. Leider in so einem gewachsenen Wohngebiet, im Bestandsgebäude, meistens nicht umsetzbar, weil die Platzverhältnisse nicht da sind. Es gibt so das Szenario, wenn ich jetzt ein bisschen mehr im ländlichen Raum bin und eben neben dem Haus tatsächlich ein Feld, einen Acker habe, ne, dann langt es, ja, weil man so als Faustformel sagen kann, das ein- bis zweifache der Wohnfläche brauche ich für ein Wohngebäude an Fläche. Ne, wer hat das schon?
Ja.
Aber eben auch aufwendiger, hier mehr durch die Erdarbeiten, ja, auch vielleicht, weil im Nachhinein die Fläche natürlich nach wie vor nutzbar wäre, aber nur eingeschränkt, also tiefwurzelnde Bäume oder so würde jetzt nicht mehr gehen. Deswegen gibt es da eben auch ein bisschen
Terrasse sollte man dann auch keine mehr drauf machen.
Dann macht es wenig Sinn, ja.
Wie tief muss man das vergraben? 1 Meter? 1,5 Meter?
Schon ein bisschen tiefer, ne? Also so 3 Meter Größenordnung. Ja. Es hängt aber arg damit zusammen, wie die Zusammensetzung im Boden ist. Also oberflächennah heißt eben nicht richtig mehrere 50, 60, 70, 80 Meter, ne, sondern wir bleiben relativ nah an der Oberfläche.
Okay.
Ich glaube aber auch nicht tiefer wie 6 Meter oder so.
Damit hätten wir den zweiten Baustein. Der dritte Baustein ist der Emissionsbonus Biomasse. Und wie der Name schon sagt, betrifft das nur die Biomasse, also Pelletheizungen, Hackschnitzelheizungen oder Scheitholzheizungen. Was ist das? Was muss man dafür tun?
Beim Emissionsbonus geht es darum, diese Verbrennung möglichst sauber zu gestalten. Also wir hatten in den vorangegangenen Folgen auch, glaube ich, schon mal angeschnitten, dass natürlich Biomasse auch klimaverträglicher ist wie ein fossiler Brennstoff. Mhm. Leider ist es halt trotzdem eine Verbrennung. Bei der Verbrennung entstehen Emissionen und um die quasi zu begrenzen, gibt es hier nochmal einen Bonus obendrauf, wenn man sehr saubere Anlagen einsetzt.
Das heißt, wenn möglichst wenig Feinstaub dann nach außen getragen wird.
Genau.
Dafür gibt es 2.500 Euro. Also wir reden jetzt nicht über Prozent, sondern über...
Das ist ein Pauschalbetrag, ja.
Genau.
Auch interessant. Das eine ist relativ, das andere ist pauschal, ja.
Und das Interessante hier, das gibt es quasi on top drauf. Ist dieser Grenzwert schwer zu erreichen?
Ja, also man hört so und so, sage ich jetzt mal. Ich war dann nämlich auf einer Immobilienmesse und habe da mit Heizungsanbietern gesprochen und habe so ein bisschen versucht rauszuhören. Da war das Credo eher so, dass die neuen Anlagen das ohnehin fokussieren. Die haben natürlich auch Interesse daran, dass ihre Anlagen verkauft werden. Deswegen, ich denke, die werden das schon in der breiten Masse anbieten.
Also,
aber es ist natürlich herstellerabhängig, ja. Biomasse hat ja jetzt ein bisschen in der Zwischenzeit einen schweren Stand, ne, im Vergleich zur Wärmepumpe, weil manchmal hier diese Argumente dann so ein bisschen herausgegriffen werden, die dagegen sprechen. Ne. Deswegen könnte ich mir schon gut vorstellen, dass die Anbieter ein Interesse haben, saubere Geräte auf den Markt zu bekommen.
Genau, ja. Also dass dagegen gesprochen wird, wie du vorher schon gesagt hast, dass es ja trotzdem Feinstaub gibt, dass es natürlich trotzdem CO2 in die Atmosphäre abgegeben wird, aber natürlich nur so viel, wie der Baum vorher gebunden hat. Oder gibt es noch andere Gründe?
Ja, also Ich finde, diese Diskussion muss man sehr sorgfältig führen, weil wir schon am übernächsten Schritt sind. Mhm. Die Problematik bei der Biomasse ist letzten Endes die, dass im Skaleneffekt, also wenn sehr, sehr viele Menschen Biomasse einsetzen würden, wir ein Luftqualitätsproblem bekommen. Mhm. Greifbar wird es jetzt zum Beispiel in einer Großstadt, ne? Wenn jetzt natürlich in hochverdichteten Gebieten alle was verbrennen, ja, und noch so sauber verbrennen, dann ist es nachvollziehbar, dass das nicht förderlich ist für die Lufthygiene. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite denke ich dann jetzt immer, das ist so ähnlich wie diese Diskussion mit dem Kühlmittel. Klar, das, was man tun kann, das sollte man auch tun. Das meine ich ganz ernsthaft. Aber man sollte auch nicht den Bogen überspannen, ne? Weil 70% aller Heizungen im Bundesgebiet sind auf fossiler Basis. Ja, also mit Gas oder Öl, ja, es geht, klar, es gibt jetzt einen Zuwachs, aber es dauert eine Weile, bis wir die 70% ausgewechselt haben. Und ich weiß nicht, ob das so förderlich ist, jetzt gleich wieder so auf die Einzelheiten da sich drauf zu stürzen. Aber wie gesagt, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man natürlich eine Anlage einsetzen, die
also
möglichst wenig...
Also kurzum, in einem Strauß von nachhaltigen Lösungen ist es auf alle Fälle eine tolle Lösung, aber es sollte kein Strauß nur mit...
Genau, das ist zum Beispiel eine schöne Begründung, ne, warum man dann sagt, wir brauchen auch einen Mix. Ja, ich würde es völlig unterschiedlich behandeln, wenn wir im ländlichen Gebiet sind, womöglich noch im landwirtschaftlichen Betrieb, würde ich das ganz anders bewerten, wie jetzt hier in der Innenstadt in Stuttgart.
Ja.
Ja. Deswegen sollte man da jetzt auch nicht zu hohe Maßstäbe anlegen.
Es wäre ja auch schade, gerade bei Pellet, weil die werden ja meistens aus Abfällen gepresst, die eh bei der Holzproduktion anfallen. Und bevor man dann irgendwie die ganzen Holzreste wegwirft, ist ja schön, wenn man damit quasi auch noch für Wärme sorgen kann.
Ja, die Angst ist darin begründet, dass diese Abfallprodukte irgendwann halt nicht mehr langen.
Okay.
Langen könnten. Hm. Auch da, je nachdem, wen man fragt, na, da gibt es natürlich auch Informationen der Verbände, die sagen, wir haben noch viel Reserve. Ja. Wir waren auch eine Zeit lang mal Pellet-Exporteur, muss man an der Stelle sagen. Ne. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir importieren Öl, Gas, Kohle und so weiter, ne, und exportieren Pellets. Aber das ist eine völlig andere Diskussion jetzt an der Stelle. Es gibt diese Angst, dass das dann eben nicht mehr erlangt. Ne. Dann wird hinterfragt, wie werden diese Pellets produziert. Mhm. Ich gebe dir recht, ne, es wird oft aus Abfallprodukten hergestellt. Man kann das auch verifizieren über solche Nachhaltigkeitssiegel. Mhm. Das ist nichts Exklusives, auch wenn ich einen Sack Pellets im Baumarkt zum Beispiel kaufe und das aufmerksam betrachte, ist da oft so eine Nachweismöglichkeit dabei. Das heißt, ich kann rückverfolgen, wo sind diese Pellets produziert worden. Wenn ich das jetzt kaufen würde, mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen die aus dem Schwarzwald. Ja, irgendwo anders kommen sie halt woanders her. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass sie in Übersee im Regenwald produziert werden. Ne? Man kann nie ausschließen in einer globalisierten Welt, dass irgendwo auf der Welt auch jemand Quatsch macht. Ja. Ja? Aber wenn man als Verbraucher so ein bisschen sensibilisiert ist auf das Thema, dann kann man das schon verifizieren und kann dann auch ein gutes Produkt kaufen.
Und ganz ehrlich, die Angst, dass irgendwas ausgeht, das hat ja die letzten Jahre auch eher Gas und Öl betroffen.
Unser Problem ist ja jetzt weniger, sag mal, ein denkbares Luftqualitätsproblem, was real ist. Ich will es jetzt auch nicht wegreden, ne? Mhm. Aber wir sind ja gerade eher dabei, das andere Problem zu lösen. Wir wollen uns kein neues einhandeln, aber jetzt nicht das gleich wieder überhöhen, bitte. Mhm. Ja, ja. Sonst kommen wir keinen Schritt vorwärts.
Ja, ja, aber einfach mit ehrlichem Blick drauf schauen, genau, und einfach alle Faktoren mitbedenken, genau, dass man einfach für sich auch die perfekte Heizung sozusagen findet. Der nächste Baustein ist der Klimageschwindigkeitsbonus von 20%. Was ist das? Was muss man dafür tun?
Den Klimageschwindigkeitsbonus bekomme ich, wenn ich sehr schnell eine Heizung einsetze, die 100% erneuerbar ist.
Also Hybridheizungen fallen damit raus?
Damit fallen die Hybridheizungen raus. Mhm. Der Zeitraum schnell ist gestreckt auf mehrere Jahre. Er wird dann aber abgeschmelzt werden. Also der Klimageschwindigkeitsbonus wird immer weniger werden. Noch besteht kein Grund zur Hektik. Ja.
Wir haben Zeit bis
2028, ja, genau, aber dann wird es sukzessive immer ein bisschen weniger.
Das heißt, alle 2 Jahre wird der Bonus dann um 3 Prozentpunkte sinken.
Wenn man das so beibehält. Ja.
Ja.
Man sieht ja auch, wie schnell das geändert wird. Bei der Biomasseheizung ist eine zusätzliche Bedingung, dass ich eine solarthermische Anlage mit einsetze, damit ich eben diese Verbrennung zum Beispiel im Sommer reduzieren kann, weil die solarthermische Anlage dann Warmwasser bereitet.
Also entweder Solarthermie, die hilft, warmes Wasser zu machen, oder eine PV-Anlage, die hilft, Strom zu.
PV gilt da an der Stelle auch als Erfüllungsoption. Okay. Die Idee ist halt einfach, das dann ein bisschen im Sommer zu reduzieren.
20% bis Ende 28, keine Hybridheizungen.
Wenn ich jetzt auf die Idee komme, dass ich vielleicht meine Gasheizung ersetzen möchte durch eine wasserstofffähige Gasheizung, mhm, was ja theoretisch im Sinne des Gebäudeenergiegesetzes auch möglich ist, dann bekomme ich das auch nicht, diesen Klimageschwindigkeitsbonus.
Okay. Nein.
Wir können noch ein bisschen ergänzen, ne? Ja. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine bestehende Öl- oder Gasheizung habe und dann eine neue Wärmepumpe einbaue, mhm, dann muss ich schon auch die bestehende Öl- oder Gasheizung außer Betrieb nehmen, dass ich diesen Klimageschwindigkeitsbonus bekomme.
Also ja, man kann nicht so hintenrum so eine Hybridheizung sich selber zusammenwurschteln. Nee.
Also kann man schon, ja, aber dann kriegt man diesen Klimageschwindigkeitsbonus. Okay. Das sind ja, so wie du erwähnt hattest, immerhin 20%. Das heißt, in den meisten Fällen ist das dann halt wirtschaftlich auch nicht interessant, eine sehr alte Heizung drin zu lassen und dann auf 20% Förderung zu verzichten. Ne? Mhm. Also macht eigentlich keinen Sinn.
Hier ist es auch nochmal relevant, dass quasi Gasheizungen oder Biomasseheizungen mindestens 20 Jahre alt sein müssen.
Richtig, genau. Ja.
Aus welchem Grund gelten da andere Zeiten?
Wahrscheinlich ist der Hintergrund, dass man so ein bisschen diese, ich nenne es jetzt mal, Panikaktionen vermeiden will, also bedingt durch den Ukraine-Krieg und dann dieser Unsicherheit bei der Versorgung hatten viele Menschen die Idee, eine vermeintlich funktionierende Gasheizung, mhm, rauszunehmen und durch sowas zu ersetzen. Das ist natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit dann auch nicht sinnvoll, mhm, und deswegen hat man hier dann diese Altersverifikation nochmal eingeschoben. Das gilt nicht für Gas-Etagenheizungen. Ne? Also ich rede nur über zentrale Gasheizungen, wenn man so...
Kannst du es kurz erklären, was ist eine zentrale Gasheizung?
Ja, also wir fokussieren uns ja oft auf die Ein-Zwei-Familienhäuser, ja. Jetzt reden wir aber über mehrgeschossigen Wohnungsbau.
Okay.
Ja? Und da gibt es im Bestand öfters mal die Variante, dass es eben nicht eine zentrale Heizung gibt, die alle Wohnungen einzeln versorgt, sondern dass jede einzelne Wohnung eine eigene Heizung hat.
Okay, gut, das interessiert aber auch mehr Mieter und genau, wir konzentrieren uns ja dann
manchmal
eher
auf manchmal noch Wohnungseigentümer,
ja.
Ne?
Ja.
Ist das manchmal auch so, aber deswegen sage ich, wir fokussieren uns ja mehr auf die Häuslesbauer.
Gut, aber ja. Im Hinterkopf behalten, falls man irgendwie noch eine Gasheizung hat, dann gucken, wann man die austauschen kann. Jetzt werden wir ein bisschen pingelig, bis Ende 28 musste alles komplett fertig sein oder reicht das, wenn bis dahin die Förderung quasi auf dem Papier?
Ja, gute Frage. Also ich denke, das geht hauptsächlich um den Förderantrag, ja. Weil mit dem Stellen des Förderantrages und der Bewilligung habe ich dann 3 Jahre Zeit, die Maßnahme umzusetzen.
Ist es realistisch? Ist es arg viel Zeit? Ist das schon sportlich?
Ich sag mal, in der Momentaufnahme sind 3 Jahre völlig ausreichend.
Okay.
Ne? Aber ja. In der Spitzenzeit der Energiekrise... Wäre es vielleicht auch knapp geworden.
Ne? Echt 3 Jahre, bis man...
Naja, da hatten wir damals, haben wir darüber geredet, dass wir mindestens mal ein Jahr lang haben Wartezeit.
Ja.
Also ich brauche erstmal eine Planung, muss mir überlegen, was will ich machen, ein Konzept entwickeln, brauche vielleicht auch ein Angebot von einem Heizungsbauer, den muss ich ja auch noch suchen.
Ja.
Dann ist ja vielleicht schon ein halbes, dreiviertel Jahr ins Land. Ne?
Ja.
Dann beauftrage ich den, dann hat die Wärmepumpe zum damaligen Zeitpunkt Lieferzeitraum 1 Jahr.
Okay.
So, und dann habe ich noch 1 Jahr zur Umsetzung. Es ist schon realistisch,
okay.
Ne? Aber heute sind die Wärmepumpen wieder vergleichsweise schnell verfügbar.
Mhm.
Ne? Da ist 3 Jahre natürlich eine lange Zeit. Dieser Zeitraum ist aber auch nicht verlängerbar, muss man an der Stelle erwähnen. Ja? Früher konnte man dann immer noch mal sagen, aus irgendwelchen Gründen, Lieferkette und so weiter hat nicht gelangt, bitte verlängern. Jetzt ist es explizit ausgenommen, dass dieser Zeitraum verlängert werden
kann. Das heißt, wenn ich die Förderung beantrage und auch genehmigt bekommen habe, dann muss ich das in diesen 3 Jahren schaffen, ansonsten heißt es Pech gehabt.
Richtig.
Und dann haben wir noch einen Einkommensbonus von 30%, der aber, ich nehme an, für die meisten nicht erfüllbar ist. Man darf da maximal 40.000 Euro Haushaltseinkommen haben.
Kommt natürlich darauf an, welche Zielgruppe wir jetzt ansprechen. Mhm. Ja, man muss sich immer hinterfragen, für wen hat die Politik sich das dann ausgedacht? Mhm. Ja, mir fällt jetzt spontan mal die Gruppe zum Beispiel der Rentnerinnen und Rentner ein. Na, die haben vielleicht nicht mehr so ein hohes Einkommen.
Mhm.
Für die ist es durchaus interessant. Wir können auch die junge Zielgruppe mal fokussieren. Jemand, der vielleicht vergleichsweise noch jünger Hausbesitzer ist, der hat vielleicht vor 2 oder 3 Jahren noch studiert. Ich gebe zu, das ist ein seltener Fall.
Ja.
Ne? Aber der fällt da vielleicht auch rein, weil ausschlaggebend ist das Haushaltseinkommen 2 bzw. 3 Jahre vor Antragstellung. Also nicht mein aktuelles Einkommen, ne, sondern das 2 oder 3 Jahre davor.
Und es ist natürlich das Einkommen von der kompletten Familie. Das heißt, wenn es ein Paar ist, dann wird quasi beides gezählt.
Ja, wobei auch hier nicht ganz präzise definiert ist, wie so ein Haushalt definiert ist. Also wenn wir jetzt so Paar sagen, dann haben wir ja gedanklich so das klassische Familienbild im Kopf. Ne? Dann stellt sich aber schon die Frage, ja, zählen Kinder dazu oder nicht? Ja, es könnte ja auch sein, dass das Kind im Haus wohnt und selber berufstätig ist. Ja? Nach Auskunft der Experten auf der Fördermittelgeberseite zählen die Kinder nicht dazu. Aber eben 2 Menschen, die in der Gemeinschaft leben. Ist immer ein bisschen schwierig, so die Spezialfälle präzise zu beantworten. Im Zweifel muss man da tatsächlich dann auch nochmal in den FAQs nachgucken. Die werden ja nach und nach jetzt befüllt. Ich habe ja am Anfang gesagt, erst seit 2 Tagen liegen so detaillierte Informationen vor. Und,
wo kann man die abrufen?
Kann man auf der KfW-Webseite abrufen, ist vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt. Die Heizungsförderung ist ja weggewandert vom BAFA, Bundesamt für Verfahrensaufbau und Wirtschaftskontrolle, hin zur KfW.
Der Kreditanstalt für Wiederaufbau?
Richtig, genau. Wie gesagt, seit 2 Tagen ist die Antragstellung möglich für selbstnutzende Einfamilienhäuser. Und dort gibt es dann eine Unterseite zu dieser neuen Förderung, die erreicht man am besten über kfw.de/Schrägstrich, also Heizung. Da springt man da direkt rein und dann hat man da die ganzen Informationen, hat auch den Link dann, wo man hin muss, wenn man das beantragen möchte.
Dass es quasi 2 Jahre zuvor zählt, sollte man auf alle Fälle im Hinterkopf behalten. Das heißt, wenn man irgendwie erst jetzt zusammengezogen ist, falls vielleicht auch noch eine Elternzeit dazwischen war, wo auch weniger verdient worden ist, dann könnte es sein, dass man unter diese Einkommensgrenze fällt. Gut, also das wären quasi diese 5 Förderbausteine. Wenn ich jetzt zusammenzähle, also nehme an, ich baue eine Wärmepumpe ein, 30 Basisförderung, 5 Effizienzbonus, 20 Klimageschwindigkeitsbonus und 30 Einkommensbonus, dann bin ich bei 50, 60, 70, 80, 85%.
Ja.
Jetzt die Gretchenfrage, kriege ich dann auch die 85%?
85% ja. Wäre teuer, der Topstop ist bei 70%, also der Deckel ist bei 70%. Wenn man mit den Bausteinen drüber kommen würde, wird es reduziert auf diese 70%.
Aber ich gehe davon aus, es wird eh nicht so oft passieren, weil da braucht man ja schon den Einkommensbonus dazu und dann...
Ja gut, also wahrscheinlich kommt es jetzt in der breiten Masse nicht so vor, aber es gibt natürlich schon viele Menschen, ich sage das völlig wertungsfrei, die auch gerne förderungsoptimiert vorgehen.
Wir alle wollen förderungsoptimiert
vorgehen. Ja, aber ich sage mal, im Optimalfall ist es ja ein rundes Konzept. Ne? Okay. Es macht ja keinen Sinn, nur was zu tun und aufgrund der Förderung, sondern es muss ja allen Aspekten gerecht werden. Ne?
Da würde ich gleich drauf einsteigen. Okay. Also macht es Sinn, dass man sich jetzt erst diese Tabelle anschaut und dann hin und her rechnet und dann sagt, okay, ich nehme jetzt genau zum Beispiel die Wärmepumpe, weil damit kann ich die maximale Förderung abgreifen? Oder ist es sinnvoller, dass man sich erst das Haus anschaut?
Also ein Haus ist ein komplexes System und in seiner Gesamtheit am besten immer komplett zu betrachten. Da würde ich auch jede Diskussion eingehen und würde es auch immer verteidigen. Aber es ist natürlich eine falsche Annahme zu meinen, ich müsste jetzt erst ein komplettes Haus sanieren, um eine Wärmepumpe einbauen zu können. Wärmedämmung ist immer sinnvoll. Auch da würde ich eine Diskussion mit jedem eingehen wollen. Aber sie ist nicht immer notwendig, um eine Wärmepumpe effektiv betreiben zu können. Das heißt also, wenn ich es richtig machen will, dann würde ich schon das gesamte Gebäude einmal anschauen und würde dann eben abwägen, an welchen Stellen ist es sinnvoll anzusetzen und wo weniger.
Das würde ich auch noch ein bisschen nach hinten verschieben, da reden wir über die Effizienzhäuser. Was ich mit der Frage auch meinte, ist, dass man sich vielleicht nicht vorab auf eine Heizungsart einschießen soll. Also nehme an, vielleicht besteht ja bei mir im Haus die Möglichkeit, dass ich an ein Fernwärmenetz, dass ich mich da anschließen kann. Und dann ist die Frage, ist es dann sinnvoll, eine Wärmepumpe zu nehmen, für die ich vielleicht mehr Förderung bekomme, oder nehme ich dann lieber das Fernwärmenetz?
Ach so, ja gut, alles im Leben hat Vor- und Nachteile. Das wäre ein Abwägen der unterschiedlichen Pro und Contra, also der Argumente dafür und dagegen. Also prinzipiell finde ich das eine sehr sinnvolle Vorgehensweise, überhaupt erstmal alle Optionen anzuschauen. Mhm. Also was habe ich für Alternativen? Da gehört die Fernwärme natürlich dazu. Auf der anderen Seite, wir haben ja in Baden-Württemberg die Situation, dass große Städte möglicherweise eine Fernwärmeplanung schon vorgelegt haben oder mal eine Indikation gegeben haben, wie die aussehen könnte. Und wenn ich jetzt eben in einem Gebiet liege, wo quasi ausgeschlossen ist, dass da Fernwärme kommt, dann brauche ich darauf auch nicht warten. Na, das macht dann keinen Sinn mehr an der Stelle, darauf zu warten. Aber prinzipiell mal alles anzuschauen, was sind die Vor- und die Nachteile. Ich habe die vorherige Podcast-Folge mir angehört, da wurde zum Beispiel auch drüber gesprochen, na, wie sieht es aus mit dem Brennstofflager? Ne? Habe ich sowas, also ist vielleicht erstmal ganz banal, ne? Aber habe ich denn überhaupt einen Raum, wo ich was lagern kann oder auch nicht? Und wenn ich es nicht habe, kann oder möchte ich es zur Verfügung stellen oder auch nicht?
Ja,
auch das ist, kann ja ein Argument sein, was erstmal gar nichts mit der Förderung zu tun
hat. Genau, also wenn ich keinen Platz für Pellets habe, dann brauche ich mir auch keine Pelletheizung einzubauen.
Genau, ja.
Bei diesen 70% gibt es auch nochmal eine Besonderheit, und zwar ist es nicht auf die Gesamtkosten anrechnbar, sondern maximal bis 30.000 Euro. Genau, also das heißt, es gibt maximal 21.000 Euro. Es gibt ja eine Ausnahme, weil man das Emissionsbonus Biomasse bekommt man ja on top.
Genau.
Das heißt, maximal wären 23.500 Euro
richtig,
möglich.
Genau.
Ich würde gerne mit dir jetzt ein, zwei Beispiele durchgehen, wie viel das denn im Konkreten ausmacht. Kann man da so die Hälfte der Kosten zum Beispiel decken oder ist es wirklich nur ein kleines Tropfen auf den heißen Stein?
Okay.
Also einfach, um ins Verhältnis zu setzen, wie viel machen diese 70% von den Gesamtkosten aus? Ich habe jetzt irgendwie ein Beispiel, nehme an, eine Wärmepumpe, wenn ich die kaufe, wenn ich sie montieren lasse, wenn ich dann auch die Altanlage entzocke, dann ist es realistisch, dass mich das so 45.000 Euro kostet.
Ja, auch da deswegen gerade passt jetzt ganz gut der Schwenk, ne? Der Blick aufs gesamte Haus. Ne? Es ist schon ganz entscheidend, wie sind die Gegebenheiten. 45.000 ist eine realistische Größenordnung. Es geht aber auch drunter, es geht aber auch drüber.
nehme an 45.000, ich kriege auf alle Fälle meine Basisförderung und dann bin ich jetzt super schnell, das heißt, ich schaffe das vor 2028, dann kriege ich nochmal den Klimageschwindigkeitsbonus von 20%. Genau. Und weil ich bei der Wärmepumpe darauf achte, dass es das nachhaltige Kühlmittel ist,
kriege ich noch
den Effizienzbonus von 5%. Das heißt, ich kriege Basisförderung 30%, Klimageschwindigkeitsbonus 20%, Effizienzbonus Wärmepumpe 5%. Das sind dann insgesamt 55%. Ich kann maximal 30.000 anrechnen. Das sind dann quasi 16.500 Euro Förderung. Und das heißt, dann muss ich noch ungefähr 28.000 Euro selber zahlen. Mhm. Also das heißt, es deckt nicht
ganz. Vorausgesetzt, du hast eine Wohneinheit. Ne? Wenn du jetzt noch eine Einliegerwohnung hättest in diesem Einfamilienhaus, dann würdest du ja einen höheren Deckel bekommen. Ne? Für die zweite Wohnung kriegst du ja nochmal 15.000 obendrauf, dann sind wir schon bei 45.000 Euro.
Das heißt, weil ich brauche ja dann trotzdem nur eine Wärmepumpe?
Genau.
Ach, dann wäre das auch. Das heißt, wenn man eventuell eine größere Geschichte macht und nochmal umbaut, dann könnte es sinnvoll sein, eventuell noch eine Einliegerwohnung, also wenn man Räume übrig hat.
Das spiegelt sich in vielen Förderungen wider, dass die Anzahl der Wohneinheiten irgendwo einen Einfluss hat. Und das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass wir zu wenig Wohnraum haben. Und wenn ich jetzt neu baue, machen das viele, dass sie eine Einliegerwohnung mitplanen. Ne? Aber auch wenn ich ein Bestandsgebäude habe und es lässt sich sinnvoll realisieren oder es war vielleicht schon immer so, man hat es aber nie so genutzt, dann ist es durchaus an der Stelle ein positiver Aspekt.
Es ist ja dann quasi auch dem Fördermittelgeber egal, ob dann wirklich, ob die Wohnung vermietet wird. Es geht erstmal nur darum, dass es quasi in eigener Wohnbereich ist. Und wie man den nutzt, ist egal. Also man muss jetzt nicht nachweisen, dass man da als Mieter drin hat.
Also man muss eine Plausibilität haben. Mhm. Ne? Also man braucht ein Bad und eine Küche oder eine Kochgelegenheit. Und diese Wohnung muss abgeschlossen sein. Auch wenn ich es jetzt gar nicht vermiete, vielleicht im Alter später brauche ich vielleicht eine Unterstützung, dann vermiete ich es an jemanden, der mir da zur Hand geht. Ne? Und insofern hat es trotzdem seinen Sinn erfüllt, will ich damit sagen.
Genau, aber es wird belohnt, wenn es das einfach gibt.
Genau.
Und wie man es dann nutzt, ist dann immer noch einem freigestellt.
Ganz genau.
Ein zweites Beispiel, das ich gerne mit dir durchspielen würde, wäre ein Thema Pelletkessel. Was kostet es mich, wenn ich einen Pelletkessel oder eine Pelletheizung neu einbaue und dann quasi die alte Anlage entsorge? Sind wir da im gleichen Preisrahmen wie bei der Wärmepumpe? Also komme ich da mit 45.000 Euro hin?
Ist ein schön gewählter Mittelwert, ja.
Für eine Pelletkessel kriegt man auf alle Fälle die Basisförderung von 30%. Wenn man schnell ist und das bis 28 einbaut, bekommt man nochmal die 20% Klimageschwindigkeitsbonus. Das heißt, es sind dann quasi 50%. Und zusätzlich gibt es die 2.500 Euro Emissionsbonus Biomasse, wenn die Feinstaubbelastung nicht zu hoch ist.
Im Fall der Biomasseheizung wird dieser Emissionsbonus in Höhe von 2.500 Euro, der wird abgezogen von dem 30.000 Deckel.
Also was ich
das mache, heißt, mein Deckel, also die Höhe der anrechenbaren förderfähigen Kosten ist 27.500, weil ich kriege ja 2.500 ohne Wenn und Aber.
Warum wird es so gemacht?
Vielleicht hat es damit zu tun, damit jetzt die eine Heizung nicht gegenüber der anderen bevorzugt oder benachteiligt wird. Ne? Dass wir dann auf ähnlichen maximalen Fördersummen rauskommen.
Genau. Ich werde dieses Rechenbeispiel auch noch in den Shownotes verlinken, weil das ja immer ein bisschen schwierig ist, wenn man so viele Zahlen vorliest, aber ich habe es immer gern konkret. Aber das heißt, es kommt schon raus, so mehr als die Hälfte muss man schon noch selber zahlen.
Ja, also ich habe ja vorher gesagt, dieser Wert, den du jetzt nennst, der ist mit Sicherheit realistisch, aber es gibt auch durchaus Beispiele, wo es drunter liegt. Klar, es gibt auch Beispiele, wo es drüber liegt. Man kann schon sagen, wenn man jetzt zum Beispiel ein rein Mittelhaus hat und die baulichen Gegebenheiten nicht so kompliziert sind, dass man jetzt wahnsinnig darauf reagieren müsste, weil das so eng ist zum Nachbar und so weiter und dieses Gebäude auch einen vergleichsweise guten Wärmeschutz hat, dann kommt man wahrscheinlich mit weniger aus.
Okay.
Dann geht das schon Richtung 30.000 Euro. Ja. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, wenn ich ein tolles, großes, freistehendes Einfamilienhaus habe, eine Hanglage zum Beispiel, vielleicht über 200 Quadratmeter Wohnfläche, gebaut in den 70er, 80er Jahren, wo der Wärmeschutz noch nicht ganz so hoch ist, brauche ich auch mehr Leistung. Ne? Dann bin ich vielleicht bei der Wärmepumpe auch eher bei 50.000 oder 60.000 Euro, weil ich dann vielleicht auch noch Heizflächen erneuern muss und so weiter. Ne?
Trotzdem nur zum Vergleich, was würde mich denn eine neue Gasheizung kosten?
Tja, da könnte ich jetzt ganz frech sagen, das Gleiche. Ne? Das wäre aber wahrscheinlich, würde der Realität nicht nahe kommen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist eine Gasheizung schon etwas günstiger in der Anschaffung, aber nicht im Betrieb. Ja, also ich spiele an auf diese CO2-Besteuerung. Das heißt, wenn wir es jetzt fair betrachten wollen, dürfen wir ja nicht nur die Einmalinvestitionskosten uns anschauen, sondern müssen über die gesamte Nutzungsdauer der Heizung die Kosten errechnen. Wenn man das sehr niedrig ansetzt, 15 Jahre, das ist wirklich sehr niedrig angesetzt. Mhm. Die meisten Heizungen, die ja im Bestand noch laufen, sind über 20, wenn nicht gar 30 Jahre alt. Aber wenn man mal die 15 Jahre ansetzt, dann ist trotz der höheren Investitionskosten die Wärmepumpe die finanziell attraktivere Lösung. Das habe nicht ich mir überlegt. Ja, vielleicht noch kurz da dazu. Das habe nicht ich mir überlegt, sondern es ist vor ein paar Wochen eine Studie veröffentlicht worden, die verschiedene Szenarien durchgespielt hat. Natürlich spielt hier die Förderung eine Rolle, das ist klar. Ohne Förderung wäre das nicht der Fall, aber mit Förderung und CO2-Bepreisung ist die Wärmepumpe schon konkurrenzfähig. Ja, also es oder eben in dieser Studie sogar die günstigste Lösung. Es bezieht sich auch auf Biomasse. Die Ersteller dieser Studie haben da extra darauf hingewiesen. Das wird nicht so prominent rausgearbeitet, weil zu dem Zeitpunkt, als die Studie erstellt wurde, war das noch nicht klar, wie das läuft mit der Biomasse. Unter Voraussetzung, dass die Biomasse dann eben auch gefördert wird, und sie wird ja derzeit gefördert, verhält sich es da genauso.
Also kurzum, ich komme jetzt nicht arg viel teurer, wenn ich mir eine Heizung reinbaue, die nachhaltig ist und gefördert wird.
Richtig, ja. Also das ist natürlich ein Problem der Betrachtungsweise. Ja. Und das haben wir ganz grundsätzlich am Bau, dass die meisten Menschen immer zunächst mal die Einmalinvestitionskosten betrachten und nie die Folgekosten. Es gibt natürlich immer das Killerargument, dann zu sagen, ja, aber ich möchte das Haus jetzt nur 3 Jahre nutzen und dann möchte ich mich wieder verändern. Na, dann habe ich kein Gegenargument dagegen, weil eben die Nutzungsdauer dieser Heizungsanlage in der Studie 15 Jahre, in der Realität über 20 Jahre.
Wenn ich jetzt eine Wärmepumpe oder eine Pelletheizung mir kaufe und eine Förderung bekomme, bin ich doch bei Kosten bei ungefähr 28.000, die ich selber zahlen muss. Und für das Geld bekomme ich auch eine Gasheizung. Das heißt, ich zahle nicht drauf. Kann man das so sagen oder wäre eine Gasheizung?
Ja, ich kann da auch ein Beispiel dazu bringen. Also ich habe ein Beispiel vorgelegt bekommen. Das muss ehrlich sagen, ich konnte es selber zunächst mal nicht glauben. Das war ein Angebot aus München. Ne? Da hätte ich jetzt vermutet, also es ist jetzt nicht München Kernstadt, ne? Aber in der Region München. Ja. Ne? Und das belief sich auf 30.000 Euro für die Wärmepumpe. Na, und also jetzt hier die Fördersätze drauf angewendet, na, mit 50%, also Grundförderung und Klimageschwindigkeitsbonus, zahle ich 15.000 Euro für die Wärmepumpe. Ja. Und da muss ich sagen, das sind wir dann schon in der Region, wo ich sagen würde, also günstiger ist eine Gasheizung dann auch nicht mehr.
Okay, gut. Aber man kann trotzdem nicht absprechen, dass eine Gasheizung nach wie vor einfach, also zumindest was
die Anschaffung... Im überwiegenden Fall aller Fälle ist es so, ja.
Gut, aber wie du sagst, man muss auch immer noch beachten, was kostet es dann weiter im Verlauf die nächsten Jahre. Aber klar, wenn man jetzt renoviert, dann braucht man das Geld halt jetzt sofort und dann...
Genau. Ich meine, was wir noch erwähnen müssen, ist, dass wir ja mit dieser neuen Förderung auch die Möglichkeit haben, den nicht geförderten Anteil zu finanzieren.
Ja, das heißt, ich kriege einen Kredit, ich kann mir das Geld leihen.
Genau, okay. Das heißt also, ich kann den Betrag, den ich dann nicht als Zuschuss bekomme, auch als Darlehen abbezahlen. Mhm. Das ist auch so gehandhabt, dass man das nicht vorfinanzieren muss. Mhm. Ja, man muss dann natürlich den Zuschuss, den man bekommt, einbringen als Tilgung. Ja. Ja. Aber es ist nicht so, dass es nicht finanzierbar wäre. Ja. Es ist auch, so wurde es zumindest kommuniziert, eine Lösung für ältere Generationen.
Das heißt, man kann überlegen, ob man diese Förderung als Direktzuschuss will. Das heißt, es kommt dann direkt aufs Konto. Oder man kann sagen, so, hey, ich habe gerade nicht so viel Geld vorrätig, ich will mir das Geld leihen. Wie viel kann ich mir denn da maximal leihen?
Der Maximalbetrag richtet sich auch wieder nach der Anzahl der Wohneinheiten. Mhm. Und bei einer Wohneinheit sind es 120.000 Euro. Damit kann man natürlich im Punkto Heizung viel machen. Das orientiert sich generell an den BEG-Einzelmaßnahmen. Wir hatten
also
in den anderen
Bundesförderung für effiziente Gebäude.
Genau, wir hatten in den vorangegangenen Folgen ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Also das ist quasi die gleiche Einzelmaßnahme wie Fenstertausch, Dachdämmung und so weiter. Und deswegen 120.000 Euro sollte ausreichen.
Aber das heißt, wenn ich 2 Einzelmaßnahmen mache, einmal Dämm, einmal eine Heizung, kombiniert sich das dann oder kriege ich dann trotzdem nur maximal 120.000?
Das kommt darauf an, ob das zeitlich voneinander abgeschlossene Maßnahmen sind oder ob es zusammen durchgeführt wird.
Okay.
Ja, wenn es zusammen durchgeführt wird, dann sind es 120.000 Euro. Wenn ich es getrennt voneinander mache und ein neues Kalenderjahr beginne, kann ich wieder von Neuem.
Wir merken uns, entweder kriege ich das Geld direkt aufs Konto Da kann ich maximal 30.000 Euro förderfähige Kosten anrechnen, kriege maximal 21.000 direkt aufs Konto oder ich leihe mir das Geld von der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das Geld kriege ich günstiger oder ich habe niedrigere Zinsen als bei einer normalen Bank.
Genau. Also zunächst mal, ich kriege überhaupt das Darlehen, ja, ne, weil die Bedingungen da vielleicht nochmal anders sind wie bei meiner Hausbank und es ist ein zinsgünstiges Darlehen und was eben dazu gedacht ist, dass wenn man eben diese ganze Investition schlichtweg nicht stemmen kann, dass man es eben finanzieren kann.
Und ich muss dann auch nicht den kompletten Betrag zurückzahlen, weil nämlich das, was ich sonst als Förderung quasi aufs Konto bekäme, ist quasi hier die Tilgung, die ich nicht zurückzahlen muss.
Die Handhabung ist hier ein bisschen anders. Es ist kein Tilgungszuschuss, sondern es ist so, dass der Zuschuss, den man ja normalerweise bekommt, dann getilgt werden muss als Sondertilgung innerhalb dieses Darlehens. Ich möchte jetzt meine Heizung tauschen, dann muss ich zunächst die Förderung beantragen. Ja. Ich gehe davon aus, oder ich bekomme eine Zusage. Mit dieser Zusage kann ich dann einen Ergänzungskredit beantragen.
Die 120, maximal 120.
Die maximal 120, ja. Das heißt also nochmal in deinem Beispiel von vorher, die ganze Heizungsanlage kostet 45.000 Euro. Ja. Ich bekomme einen Zuschuss, ich mache es jetzt einfach in Höhe von 20.000 Euro und dann müsste ich ja den Rest 25.000 Euro finanzieren. Ja. Ja, dann ist es eben so, dass das Darlehen über 45.000 Euro läuft. Ich kann auch darüber meine Rechnungen bezahlen, bekomme irgendwann den Zuschuss und den bringe ich dann ein als Sondertilgung, damit sich meine Darlehensschuld reduziert von 45 auf 20.
Also es macht dann quasi den Umweg über mein Konto. Das heißt, ich bekomme die Förderung auch direkt auf mein Konto, muss das aber dafür zu verwenden als Tilgung, um den Kredit abzubezahlen.
So ist die Kommunikation derzeit. Mhm. Wie gesagt, ist alles noch sehr neu. Ne? Es könnte auch gut sein, dass die durchleitende Bank dann automatisch den Betrag gleich abbucht oder so, sobald es da einen Eingang gibt. Dann muss man schauen, wie das gehandhabt wird.
Nicht, dass man das Geld dann für doch was anderes nimmt.
Genau.
Ich würde noch ein paar kleine Details bei der Heizungsförderung machen. Du hattest ja schon angesprochen, das Geld gibt es jetzt wieder von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, nicht mehr von der BaFa.
Richtig, ja. Die KfW nennt sich in der Zwischenzeit auch lieber gern Förderbank. Ja.
Ach, okay.
Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ja. Das war mal die Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Jetzt würde ich gerne noch wissen, in welcher Reihenfolge muss man denn vorgehen? Also kann ich einfach zum Heizungsbauer sagen und sagen, du bau mir eine Heizung aus und ich beantrage die Förderung, wenn die Heizung dann drin ist? Oder welche Schritte muss ich beachten, damit ich dann die Förderung auch bekomme und dass es nicht heißt, nee, sorry, du hättest erst das und das machen müssen?
Ja, also wir reden ja jetzt schon ziemlich lang über diese ganze Förderthematik. Darüber lässt sich auch ableiten, dass es durchaus eine Komplexität hat und insofern muss quasi der erste Schritt immer sein, sich Informationen einzuholen, weil ich fast behaupten würde, ohne bisschen fachlichen Beistand ist man dem fast nicht gewachsen. Mhm. Vom Ablauf ist es so, dass wir auch hier zeitlich ein bisschen unterscheiden müssen. Ich habe ja vorher mal erwähnt, dass die Antragstellung für selbstgenutzte Einzel- oder Einfamilienhäuser erst seit 2 Tagen, seit dem 27. Februar möglich ist. Wir reden jetzt zunächst mal über diesen Fall. Ja, also wenn ich möglicherweise im Januar zum Beispiel einen Heizungsbauer schon beauftragt habe, dann darf ich jetzt im Nachhinein die Förderung noch beantragen. Mhm. Das ist möglich bis August diesen Jahres.
Ah, okay.
Das hat was mit der Veröffentlichung dieser Förderrichtlinie zu tun. Ne? Das heißt, nur für diesen Zeitraum darf ich tatsächlich erst beauftragen und dann die Förderung noch nachholen. Mhm. Das muss ich bis spätestens November tun. Mhm. Andernfalls habe ich die Förderung verwirkt.
Okay.
Die Regelvariante und für alle, die jetzt noch niemanden beauftragt haben, die sollten sich das jetzt Folgende besser merken. Ja. Die Regelvariante ist die, dass ich ein Angebot einholen muss von meinem Heizungsbauer.
Ja.
Und dieses Angebot soll eine Vorbehaltsklausel enthalten, dass eine Beauftragung nur dann zustande kommt, wenn die Förderung gewährt wird. Damit beantrage ich dann die Förderung.
Mhm. Das heißt, ich selber. Ich gehe selber auf die Homepage und lade das selber hoch oder macht das der Heizungsbauer?
Ich könnte es selber machen. Der Heizungsbauer kann das auch als Serviceleistung anbieten. Wichtig ist eben, dass ich schon mal eine Verbindlichkeit habe, weil man möchte darüber vermeiden, dass Menschen eine Förderung beantragen, nur mal, um sich die Förderung zu sichern, ohne festes Vorhaben zu tun. Ne? Die Problematik in der Vergangenheit war, dass dann da wahnsinnig viele Mittel im Haushalt zurückgehalten werden, die nie abgerufen werden. Also es ist schon nachvollziehbar, macht es wieder ein Stück weit komplizierter. Zusätzlich brauche ich von einem Energieeffizienzexperten oder von meinem Fachunternehmen, das wäre in dem Falle auch möglich, eine BZA-ID, eine Vorgangsnummer, die im Prinzip ein Antrags berechtigter Energieberater oder Fachunternehmer erstellt, in dem quasi dieses Vorhaben umrissen ist, damit im Vorfeld geklärt wird, dass das überhaupt förderfähig ist, diese ganze Maßnahme. So, und jetzt quasi mit, also mit einem Angebot oder Auftrag mit Vorbehaltsklausel und dieser Vorgangsnummer kann ich jetzt diese Förderung selber beantragen. Mhm. Oder wie gesagt, ich hole mir Unterstützung an der Stelle.
Du hattest ja gesagt, man sollte sich dann quasi vorab informieren lassen, das ist aber kein Muss. Das heißt, es würde reichen, wenn mir wirklich nur der Heizungsbauer, die Heizungsbauerin sagt,
ja und nein, also es gibt auch noch den Passus mit der Pflichtberatung, ne? Also okay. Das ist jetzt vielleicht nicht so das Thema hier bei uns in der Folge, aber es gibt ja laut dem Heizungsgesetz, was eigentlich Gebäudeenergiegesetz heißt, ja die Möglichkeit weiterhin eine Gasheizung zum Beispiel einzubauen, mit gewissen Verpflichtungen in der Zukunft. Und wenn ich das machen möchte, dann muss ich eine Pflichtberatung nachweisen können, damit ich weiß, auf was ich mich da einlasse. Ja? Hat jetzt aber nichts mit der Fördermittelsystematik zu tun.
Es ist nur, falls ich mir noch meine Gasheizung...
Die wird ohnehin nicht gefördert, deswegen hat es hier an der Stelle eigentlich nichts verloren, aber jetzt der Vollständigkeit halber kurz dazu.
Ja. Du hattest ja vorher schon gesagt gehabt, wenn man auch die Heizung macht, sollte man auch gucken, was man im Haus noch machen sollte, was sinnvoll ist. Zum Beispiel, was bringt mir eine super gute Heizung, wenn mein Haus so undicht ist, wenn mein Haus nicht richtig dämmt und dann die ganze Energie eh wieder draußen ist. Deswegen würde ich ganz kurz einen Abriss machen, was es denn noch an Einzelmaßnahmen gibt, die man sich fördern lassen kann.
Also wir haben ja jetzt schwerpunktmäßig über Anlagentechnik gesprochen. Dazu gehört eigentlich auch noch die Lüftungsanlage. Für alle, die nicht so bewandert sind, wir reden nicht über Klimaanlagen, sondern Lüftungsanlagen, die Luft kontrolliert tauschen. Dazu gehört die Heizungsoptimierung, die haben wir abgehandelt. Und jetzt gibt es noch einen anderen Part, das ist die Gebäudehülle. Dazu gehört das Dach, die Fassade, also Fenster und Außenwände und der untere Gebäudeabschluss.
Also heißt Keller.
Kellerdecke oder Bodenplatte oder Kellerabgang, je nachdem, wie die baulichen Gegebenheiten sind.
Und auch Sonnenschutz, aber da meintest du auch, das ist ja quasi, was man ganz am Ende machen sollte. Genau.
Ja, nee, ich würde es dann, sag mal, natürlich, wenn ich jetzt die Fenster tausche, dann würde ich schon auch mir Gedanken um den Sonnenschutz machen. Ne? Aber es macht natürlich am meisten Sinn, Maßnahmen immer sinnvoll zu kombinieren.
Also was ich meinte, es bringt jetzt wenig, wenn man sich jetzt nur für eine einzige Förderung entscheidet, dass man dann quasi den Sonnenschutz nimmt, wenn zum Beispiel die Dämmung noch nicht gut ist, wenn zum Beispiel noch keine neuen Fenster drin ist. Na klar, also der Sonnenschutz, der hält schon ordentlich Hitze auch ab. Das heißt, es sorgt dann dafür, dass es im Sommer nicht so heiß wird, im Winter nicht so kalt. Aber wenn ich keine guten Fenster habe, wenn ich keine gute Dämmung habe, wenn ich keine gute Heizung habe, dann ist das, es bringt schon was, aber es könnte wesentlich mehr.
Das ist ein guter Punkt, ne? Das ist die Frage, ob es dann wirklich wirken kann. Ja, also vielleicht ist ja das, was ich auf einen fehlenden Sonnenschutz zurückführe, gar nicht die Hauptursache. Ne? Vielleicht ist es ja auch verbunden mit zu wenig Dämmung, weil die Dämmung hilft ja nicht nur im Winter, sondern auch im Sommerfall. Ich denke an Schrägdachflächen. Wenn das Fenster undicht ist, dann hat man darüber auch einen Luftaustausch. Ne? Deswegen, ja, man darf nicht unterschätzen, dass meistens das Raumklima oder die Behaglichkeit beeinflusst wird durch mehrere Aspekte. Und wenn ich nur an einem Punkt ansetze, klar, schlechter wird es wahrscheinlich nicht, ja, aber ob es tatsächlich schon so ein quantifizierbarer Erfolg ist, das ist halt fraglich an der Stelle.
Wenn ich dich jetzt frage, wenn du die Möglichkeit hast zwischen Dämmung, zwischen neuen Fenster, zwischen einer neuen Heizung, was würdest du sagen, okay, das, also wenn man das als erstes macht, ist man bei 90% aller Fälle richtig? Oder zum Beispiel das eine macht oder das andere ergibt keinen Sinn?
Ich glaube, das ist jetzt fast eine unzulässige Vereinfachung, was wir jetzt machen. Also aus dem Bauch raus hätte ich jetzt sofort Dämmung gesagt, ja, weil Dämmung ist eigentlich immer sinnvoll. Dämmung ist auch immer so, dass ich sage, viel hilft viel. Okay. Ne? Also je mehr Dämmung, desto besser. Immer in der Abwägung natürlich bautechnisch umsetzbar. Gestalterische und ästhetische Aspekte gehören auch dazu, ne? Aber eigentlich Dämmung. Es gibt ein kleines Aber. Ich kann natürlich in einem ungedämmten Haus auch leben. Vielleicht nicht so behaglich, vielleicht fühle ich mich nicht so wohl, aber ich kann nicht ohne Heizung leben. Mhm. Ne? Das ist das Aber. Also das heißt, Ähnliches gilt zum Beispiel fürs Dach. Ne? Also ich kann auch nicht ohne Dach leben. Ne? Dann funktioniert das Gebäude nicht mehr. Und man muss natürlich schon überlegen, wie sind die Prioritäten verteilt? Oder ich habe eine Liste mit verschiedenen Maßnahmen, was steht ganz oben und was steht ganz unten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel halt eine 37 Jahre alte Heizung habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die ganz oben steht in der Liste, sehr hoch. Mhm. Und dann wäre wirklich mein Rat, auch sich dringend um ein Konzept für eine neue Heizung zu kümmern, weil man damit rechnen muss, dass die ausfällt. irgendwann an Weihnachten oder Silvester.
Oh Gott. Ja. Aber auch hier für die Einzelmaßnahme gibt es einen Zuschuss von 15%. Der wird noch gesteigert, wenn man einen Sanierungsfahrplan macht. Kannst du noch mal kurz erklären, was der Sanierungsfahrplan denn ist?
Ja, der Sanierungsfahrplan ist ein Konzeptpapier, manche sagen auch ein Strategiepapier, in dem dargestellt wird, welche Maßnahmen ich in welcher Reihenfolge vornehmen sollte, um mein Gebäude energetisch zu ertüchtigen. Die Zeiträume können da durchaus auch sehr langfristig sein. Also es geht nicht darum, dass man jetzt Maßnahmen aufzählt, die heute, morgen, übermorgen alle umgesetzt werden müssen, sondern es können auch Zeiträume von 10, 15 Jahren vielleicht dabei sein, weil man im Optimalfall ja immer dann saniert, wenn das Bauteil am Ende seiner Nutzungsdauer ist. Ja, und wenn ich jetzt vielleicht eben ein Schrägdach habe, das erst 20 Jahre alt ist, dann muss ich das vielleicht noch gar nicht sanieren, dann mache ich das eben vielleicht erst in 20 Jahren, wenn es dann 40 Jahre alt ist und so weiter. Ja. Und das Schöne an diesem Sanierungsfahrplan ist eben, es gibt ein vereinheitliches Layout, das auch sehr plakativ gearbeitet ist, also in der Ampelsystematik, rot ist schlecht, grün ist gut, sodass man als Laie das auch irgendwo nachvollziehen kann. Okay. Ne? Man muss dann nicht endlos viele Seiten durchlesen, sondern man kriegt es sehr gut vermittelt. Also es ist ein Gegenwert da, er muss natürlich auch gut gemacht sein, das gehört leider auch mit zur Wahrheit. Ich kriege manchmal auch welche zu sehen, die sind nicht so gut, aber das ist eigentlich eine sinnvolle Geschichte und wenn ich sowas habe, dann sagt der Fördermittelgeber, okay, hier gibt es eine langfristig angelegte Strategie, mit dem Gebäude umzugehen und das belohnen wir mit zusätzlichen 5%.
Und ob ich es dann wirklich mache, sei hin und her gestellt. Also ich muss dann die 5% nicht zurückzahlen. Es geht nur darum, man wird belohnt, wie du sagst, wenn man einen Plan macht. Wenn man sagt, okay, ich fange jetzt mit der Heizung an, in 5 Jahren mache ich vielleicht dann die neuen Fenster.
Genau.
6 Jahren mache ich dann die neue Dämmung, obwohl es wahrscheinlich andersrum besser wäre. Dann wird man einfach belohnt mit 5% mehr.
Genau.
Und es gibt auch noch einen Vorteil, wenn man den Sanierungsfahrplan macht, dass man sich mehr Kosten anrechnen lassen kann.
Ja, die Höhe der anrechenbaren Kosten erhöhen sich von 30.000 Euro auf 60.000 Euro. Und das hat durchaus natürlich eine Relevanz, wenn wir über die substanziellen Bauteile reden. Also ein Dach ist sehr teuer zum Sanieren. Da ist der höhere Deckel wirklich auch hilfreich an der Stelle.
Dafür bräuchte man aber dann Energieberater, Energieberaterinnen.
Zur Beantragung dieser Förderung, Qualitätssicherung. Genau.
Gut.
Es ist immer in diesem Verständnis des Fördermittelgebers, dass er sagt, ich gebe gerne Förderung, aber es muss gut gemacht sein. Deswegen muss jemand diese Qualität prüfen.
Ja.
Und deswegen ist ein unabhängiger Dritter, also ein Energieeffizienzexperte, dann immer mit im Boot. Für den bekommt man auch wiederum eine Förderung. Da sprechen wir von der energetischen Fachplanung und Baubegleitung. Da gibt es 50% Zuschuss mit einem Deckel bei 5.000 Euro.
Um das Thema Einzelmaßnahmen jetzt abzuschließen, würde ich nochmal ganz schnell auf die Heizung zurückgehen. Weil es kann ja zum Beispiel sein, dass man eine Heizung im Keller hat, die eigentlich noch ganz gut läuft, die man jetzt nicht austauschen muss, aber man kann die optimieren und kriegt dafür auch eine Förderung von 15% plus wieder die 5% Sanierungsfahrplanbonus. Was sind da so typische Maßnahmen, die man denn machen könnte für die 15%?
Ja, wir haben vorher schon drüber gesprochen, hydraulischer Abgleich zum Beispiel, auch im Bestand, Vergrößerung der Heizkörper beim nachträglichen Einbau einer Wärmepumpe zum Beispiel, smarte Heizungsregelung zum Beispiel gehört mit dazu. Einbau von Hocheffizienzpumpen, also Erneuerung der Heizungsumwälzpumpen zum Beispiel.
Das wird natürlich nicht so teuer sein, wie wenn man eine neue Heizung einbaut. Deswegen, also wenn man mindestens 4.500 Euro ausgibt, kann man sich die anrechnen lassen und dann kriegt man eben 300 Euro raus. Zusätzlich gibt es auch nochmal eine Heizungsoptimierung zur Emissionsminderung. Was ist denn damit gemeint?
Ja, das zielt ab auf diese Biomasseanlagen, die dann nachgerüstet werden mit Filtertechnologie oder eben mit Emissionsminderungstechnologie, ich sage es mal ganz neutral. Und dann gibt es nochmal einen höheren Zuschuss sogar.
Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Pelletkessel drin habe und dann noch was einbaue, damit einfach weniger Feinstaub ausgestoßen wird, dann kann ich mir das nochmal mit 50%.
Genau, richtig, ja.
Perfekt. Und diese zwei Sachen zu der Heizungsoptimierung, die muss ich wieder über die BAFA beantragen, nicht über die KfW.
Ja. Leider ist es so ein bisschen nicht mehr ganz logisch nachzuvollziehen. Ist einfach dem geschuldet, dass hier permanent geändert wird, weil man regeln will und insofern bleibt einem nichts anderes übrig, wie dann da zu suchen, bis man es findet.
Gut, aber man kann sich merken, wenn man quasi eine Einzelmaßnahme hat und der Heizung neu einbaut, gehe ich zur KfW. Sonstige Einzelmaßnahmen wie Heizungsoptimierung, Dämmung, Fenster, Lüftungsanlage gehe ich zur BAFA.
Genau, momentan zumindest.
Mal schauen, ob sich's ändert. Ich würde noch ganz schnell auf die Effizienzhäuser eingehen. Du hattest ja auch vorher schon gesagt, dass man sich Gebäude im Idealfall als Ganzes anschaut, weil natürlich, wenn dann die Dämmung und die Heizung und die Fenster perfekt zusammenspielen, ist es am allerbesten. Deswegen kann man sich überlegen, ob man quasi so eine Einzelmaßnahme macht oder man kann sich auch überlegen, ob man ein komplettes Effizienzhaus bauen will. Da würde ich aber einfach sagen, da hatten wir ja schon eine Folge aufgenommen, wo wir das sehr detailliert besprechen. Aber erkläre trotzdem nochmal ganz kurz, was ist ein Effizienzhaus? Ja,
also im Prinzip stellt sich die Frage, wenn ich zum Beispiel ein neues Gebäude erwerbe, noch nicht drin wohne und viele reden dann, wir machen eine Kernsanierung, ja, also sie machen ohnehin alles. Dann kann man natürlich alle Bauteile auf einen neuen energetischen Stand bringen, also eine umfassende Sanierung und dann reden wir, wenn wir ein bestimmtes Niveau erreichen von sogenannten Effizienzhäusern. Da gab es, wie gesagt, die Folge im letzten Jahr. Großartig hat sich daran auch bisher nichts geändert. Das heißt, das kann man sich nach wie vor auch anhören und ist einigermaßen aktuell.
Was hat sich geändert?
Es gibt immer bei den technischen Mindestanforderungen immer feine Abstimmungen. Ich hatte ganz am Anfang der Folge ein paar Mal auf FAQ verwiesen. Man muss sehen, dass sich die Dinge manchmal fortentwickeln. Es gibt sehr spezielle Fragestellungen, dann wird es eben angepasst und insofern gibt es da auch permanent Anpassungen, aber das Wesentliche ist gleich geblieben.
Kurzum, um das zu erfüllen, muss man eventuell ein bisschen was anders machen, aber die Fördersätze sind gleich geblieben.
Richtig, genau, ja.
Und hier ist es aber so, dass ich mir quasi das Geld nur leihen kann und ich muss dann einen Teil von dem Geld, das ich mir geliehen habe, nicht mehr zurückzahlen.
Ja, da ist es der klassische Tilgungszuschuss. Von der Darlehenssumme wird direkt dann was abgezogen, ohne irgendwie Umwege.
Also man kann sich maximal 150.000 Euro leihen und es gibt bis zu 37.500 Euro Tilgungszuschuss, Geld, das man nicht zurückzahlen
genau.
muss.
Genau, die 150.000 Euro je Wohneinheit wieder, auch hier der Verweis, ne? Auch hier ist die Einlegerwohnung sehr förderlich, ja. Weil dann sind es schon 300.000 Euro und 300.000 Euro kann ich natürlich viel tun.
Ne? Ja, und aber auch da am besten einem Energieberater, einer Energieberaterin reden, obwohl die hier eh Pflicht ist, um zu gucken, also rentiert sich eine Einzelmaßnahme mehr, rentiert sich ein Rundumschlag zum Effizienzhaus mehr, mit was spare ich mehr, was bringt mir auch im Betrieb dann das meiste?
Am besten ist wahrscheinlich sogar, das immer sehr frühzeitig zu machen, weil du sagst, die brauche ich ja ohnehin. Ja. Ja. Aber am besten ist es wahrscheinlich, die mit als erstes zu kontaktieren, bevor ich irgendeine andere Maßnahme ergreife. Weil nur dann hat man quasi noch Chancen, das in die richtigen Bahnen zu lenken. Ne? Wenn alles schon quasi durch ist, dann ist oft auch schon vorbei. Ja.
Oder wenn man dann erst merkt, auch hätte ich jetzt, keine Ahnung, die Dämmung so ein bisschen stärker gemacht, würde ich irgendwie die nächste KfW-Effizienzhausstufe fallen, könnte mir noch wesentlich mehr Geld leihen.
Ja, oder es gibt manchmal auch ganz einfache Dinge. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine Fassade dämme, in dem Zug die Fenster tausche und dann auch sage, die Rollladenkästen, die möchte ich dann gerne nicht mehr in der Mauerebene haben, um diese Wärmebrücke zu minimieren. Dann muss man sich schon Gedanken machen, wo packe ich sie dann hin? Mhm. Ne? Und wenn ich sie dann in der Dämmebene verschwinden lassen möchte, sodass das Haus möglichst von außen eine homogene Oberfläche hat, brauche ich eine bestimmte Dämmstärke. Mhm. Ne?
Eine Frage, gibt es den Worst Performing Building Zuschuss noch?
Den gibt es auch noch, ja, für die besonders schlechten Gebäude. Da gibt es nochmal einen Zuschuss in Höhe von 10% extra. Das ist förderlich, ja, weil man natürlich bei so ganz alten Gebäuden oder sehr schlechten Gebäuden dann auch einen höheren Aufwand hat. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich das nachweisen kann, dass ich so ein Worst Performance Building habe. Einmal, wenn ich einen Energieausweis habe mit der Effizienzklasse H, also das ist im Bandtacho ganz rechts, tiefrot, ja. Dann genügt es als Nachweis. Oder wenn ich ein Gebäude habe, das sehr alt ist und keine umfassende Sanierung an den Außenwänden stattgefunden hat, dann kann ich das auch in Anspruch nehmen.
Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass man das bekommt, weil es betrifft im Endeffekt jedes vierte Haus.
Wenn man gute Energieberater hat, dann hat man gute Chancen, den tatsächlich auch zu bekommen. So ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Es ist ja manchmal so, dass die Qualität der vorliegenden Energieausweise nicht so gut ist. Das hat damit zu tun, dass die Datenerhebung manchmal durch den Eigentümer selber stattfindet, der sich vielleicht halt dann doch nicht so gut auskennt. Oder dass es vielleicht Verbrauchsausweise sind mit Verbrauchsdaten, die gar nicht repräsentativ sind. Ich sage es ganz neutral. Ja. Ne? Und wenn man einen guten Energieberater hat, dann hat der vielleicht die Idee, dass das gar nicht so gut zum Gebäude passt, rechnet es mal nach, erstellt einen neuen Ausweis.
Ja.
Ja, und darüber habe ich dann vielleicht die Möglichkeit, einen Worst Performance Building Bonus in Anspruch zu nehmen.
Guter Tipp.
Deswegen, es lohnt sich manchmal schon, sich beraten zu lassen. Ne? Mhm. Es ist nicht so, dass man wirklich alles erschöpfend immer selber rausbringt. Man muss es auch nicht übertreiben, das ist auch okay. Aber es sind so viele Aspekte da gegeneinander abzuwägen, das schafft man als Laie fast nicht mehr.
Bei vielen Förderungen ist es ja sowieso Pflicht. Aber da würde ich dir gerade auch mal die Chance geben, ein bisschen mehr über den Bauherrenschutzbund zu erzählen, weil man kann sich ja fragen, wo bekommt man gute Berater her?
Das ist im Prinzip unsere Kernkompetenz, dass dass wir die Qualität am Bau überprüfen. Wir bieten so eine baubegleitende Qualitätskontrolle an. Es betrifft sowohl den Neubau als auch die Sanierung. Das heißt, wir kommen als unabhängiger Dritter auf die Baustelle, schauen uns die Bauausführung an, ne? Versuchen Mängel zu identifizieren, geben manchmal auch Hinweise präventiver Art, also dass es erst gar nicht so weit kommt, und versuchen so dann eben die Rechte des Bauherrn zu stärken und dafür zu sorgen, dass nachher was Gutes dabei rauskommt.
Und wie gesagt, wenn man dann renoviert, umbaut, dann ist es ja auch wichtig, dass man einen Experten, eine Expertin an der Hand hat, die dann wirklich sagt, okay, die Maßnahme lohnt sich, die lohnt sich weniger, und wenn du das machst, mach dann das auch mit dazu.
Genau, und eben auch die Verknüpfung der einzelnen Gewerke miteinander. Also es gibt sicherlich viele tolle Fachunternehmen, die in ihrem Bereich super sind, in der handwerklichen Ausführung oder auch über Generationen hinweggetragenes Wissen, aber ja, die Verknüpfung eben dann zum anderen Gewerk oder eben zur Anlagentechnik, das ist dann meistens eben eher eine Geschichte für jemanden, so wie wir das anbieten, na, als Bauherrenberater oder als Energieberater in dem Sinn.
Ja, wunderbar. Jetzt haben wir doch wieder eine Mammutfolge gemacht und haben eigentlich nur über die Heizungsförderung geredet.
Wir sind nicht mal am Ende, Monika, wir sind nicht mal am Ende. Ich hatte vorhin immer gesprochen von einer Antragstellung für selbstgenutzte Einfamilienhäuser, mhm, und dass die jetzt eben möglich ist. Alle anderen Wohnformen sind noch nicht möglich. Mhm. Na, da folgen jetzt die Mehrfamilienhäuser. Im Laufe dann angekündigt ist der Mai und im August zum Beispiel vermietete Objekte im Bereich der Einfamilienhäuser. Also was ich damit sagen will, ist, je nach Wohnform ist die Antragstellung zeitlich gestaffelt.
Genau, da gibt es auch nochmal andere Förderbedingungen. Also man kann schon sagen, wenn man die Immobilie selbst nutzt, hat man eigentlich die Möglichkeit auf die meiste Förderung, und dann wird es eigentlich eher ein bisschen,
genau,
weniger.
Genau, also so ein plakatives Beispiel, um jetzt noch das abzuschließen, mhm, in der Sache. In der Vermietung zum Beispiel, wenn ich was vermiete, bekomme ich auch nur die Grundförderung. Mhm. Na, die bekommt wirklich jeder, mhm, sozusagen an der Stelle. Aber nicht, dass man sich jetzt wundert, na, zum Beispiel, wenn man jetzt 3 Wohneinheiten hat, ist baurechtlich ein Mehrfamilienhaus, aber ist natürlich ein kleines Mehrfamilienhaus. Mhm. Da geht die Antragstellung jetzt noch nicht.
Okay. Ja, wunderbar. Also jetzt Heizungsförderung haben wir jetzt verstanden. Wenn ihr mehr zum Thema Heizung erfahren wollt, dann kann ich euch noch auf andere Folgen verweisen. Zum Beispiel Folge 27, da machen wir einen Heizungsrundumschlag. Folge 12 und 13 gehen über die Pelletheizung und die Solarthermie. Und natürlich, wir hatten ja schon öfter darüber geredet, Andreas war ja schon mal da, und wir haben letztes Jahr noch zum Thema Effizienzhaus und quasi Einzelmaßnahmen die Förderung Folgen aufgenommen. Hört euch die auch gerne nochmal an, weil wir da auch viel darüber gesprochen haben, was ergibt denn Sinn, welche Reihenfolge soll man machen. Genau, und wie gesagt, auch Effizienzhaus, zumindest die Fördersätze sind ja gleich geblieben, also das ist nach wie vor aktuell. Also Andreas, dir nochmal ganz, 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 ganz vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen
hast.
Sehr
gerne, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Und dann einen schönen Tag dir dann noch.
Einen sonnigen Tag, ja, wünsche ich dir auch.
Danke. Und falls ihr noch mehr über das Thema Bauen und Renovieren wissen wollt, schaut gerne auf unsere Seite hurrawirbauen.de. Da findet ihr alle Neuigkeiten rund um Bauen und Renovieren und auch immer tolle neue Gewinnspiele. Und schaut auch gerne auf unseren Instagram-Kanal familyhome_magazin.